Human Psychotherapy, zwei Kinder und jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast. Heute mit dem Thema Störungswissen to go, Tickstörung. Herzlich willkommen zu All Things Psychotherapy, zwei Kinder und jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast. Ich bin Micha und ich erzähle euch heute was zum Thema Tickstörung. Wir haben ein bisschen überlegt, was unsere nächste Störungswissen-to-go-Kategorie sein könnte und da dachten wir, nehmen eine Störungskategorie, die zwar relativ häufig vorkommt, aber oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Das heißt, viele wissen vielleicht gar nicht so richtig, was Tickstörungen sind und wo sie vorkommen und wie sie sich so ausprägen. Und deswegen dachten wir, erzählen wir euch ein bisschen was darüber. Und zum Beginn wäre so ein bisschen erstmal die Frage, was sind denn eigentlich Ticks? Und Ticks sind definiert als plötzliche, schnelle, sich wiederholende, unrhythmische und stereotype Bewegung oder Lautäußerung. Und ganz wichtig ist, dass man Ticks qualifizieren kann nach der Erscheinungsform, nach der Qualität, also motorisch oder vokal, und dem Komplexitätsgrad, also einfach oder komplex. Das gehen wir jetzt erstmal ganz in Ruhe durch. Am einfachsten ist das, sich erstmal anzuschauen, es gibt motorische Ticks und es gibt vokale Ticks. Motorische Ticks ist das, was man vielleicht schon häufiger mal gesehen hat, weil das sind Kinder und Jugendliche, die dann zum Beispiel unkontrolliert blinzeln, immer und immer wieder. Oder was sehr häufig vorkommt, ist so, dass der Mund aufgesperrt wird, dass mit Armen oder mit Beinen gezuckt wird, wobei das schon komplexere Arten von Ticks sind. Dazu gehört auch noch sowas wie Grimassen reißen, aber das eben auf eine sehr plötzliche, schnelle Art und Weise. Oder die Nase rümpfen, Schultern zucken, alles, was so in die Richtung geht. Vokale Ticks sind dann eher sowas wie Husten, Spucken, Bellen, Grunzen, Pfeifen, Schnüffeln. Das sind so diese einfachen vokalen Ticks. Das sind insgesamt eher so plötzlich einschießende Äußerungen. Also es müssen nicht mal Wörter sein, sondern es sind oft eher Geräusche. Zu den Wörtern kommen wir eher bei den komplexen Ticks. Bei den komplexen motorischen können es eben solche Sachen sein wie so ein sehr langgezogenes Zucken der Arme und oder Beine, aber auch sogar sowas wie sich im Kreis drehen, in die Luft hüpfen, sich beugen oder strecken, aber auch sowas wie andere Menschen berühren, klatschen, eben alles, was so komplexere motorische Handlungen sind. Und komplexe vokale Ticks ist dann oft so ein unkontrollierbares Ausstoßen von Wörtern oder Sätzen. Das müssen aber nicht, so wie man das vielleicht so aus der medialen Darstellung kennt, Schimpfwörter sein, wie bei dem Tourette-Syndrom, wo wir später noch ein bisschen drauf kommen. Das können ganz normale Wörter sein, das kann sich oft dann auch so ein bisschen wie Stottern anhören. Das heißt, die Wörter werden meist sehr, sehr schnell gesprochen oder sehr laut. Das wäre eben so ein bisschen was in die Richtung geht. Und genau das finden wir auch in den Diagnosesystemen. Also sowohl im DSM als auch im ICD gibt es eigentlich drei verschiedene Kategorien von Tickstörungen. Wir haben einmal die vorläufige Tickstörung, dann haben wir die chronische Tickstörung und wir haben das sogenannte Tourette-Syndrom, was nach Gilles de la Tourette, einem französischen Neurologen, benannt worden ist, der das eben zuerst beobachtet hat. Bei der vorläufigen Tickstörung ist es so, dass wir einzelne oder auch multiple Ticks haben. Und zwar entweder motorische oder vokale. Wichtig ist bei der vorläufigen Tickstörung, dass die Ticks eben noch nicht so lange auftreten. Und zwar ist in den Diagnosesystemen geregelt, dass sie nicht länger als ein Jahr auftreten dürfen. Der Beginn sollte vor dem 18. Lebensjahr liegen und was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass die Folge irgendwie einer Krankheit oder einer Substanz, zum Beispiel Kokain oder anderen Betäubungsmitteln, Drogen, muss ausgeschlossen werden. Und bei den Krankheiten wäre zum Beispiel sowas wie Chorea Huntington ein Faktor, der eben teilweise zu sehr ähnlichen Symptomen führen kann oder auch eine virale Enzephalitis beziehungsweise die Folgen einer viralen Enzephalitis, also einer Hirnhautentzündung. Und was eben auch noch ein Kriterium ist, ist, dass niemals die Kriterien für eine chronische Tickstörung erfüllt waren. Und da würden wir jetzt als nächstes drauf kommen. Da ist es dann eben im Vergleich so, dass die Ticks eben länger als ein Jahr auftreten. Aber was ganz wichtig ist, dass die vokalen und die motorischen Ticks nie gleichzeitig aufgetreten sind. Weil dann, wenn wir diese beiden Sachen, also sowohl vokale als auch motorische Ticks gleichzeitig haben, dann und zwar nur dann sprechen wir von einem Tourette-Syndrom oder einer Tourette-Störung. Das heißt, wir haben beim Tourette vokale und motorische Ticks gleichzeitig. Es muss aber zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen, dass die Person zum Beispiel Schimpfwörter tickt. Das heißt, dieses Schimpfwörter ausrufen, ausschreien, was wir eben oft im Fernsehen sehen, ist kein Kriterium der Tourette-Störung. Es gibt einige Tourette-Erkrankte, die sowas zeigen. Das nennt man dann Koprolalie, eben das Ausstoßen von Schimpfwörtern oder Fäkalwörtern. Aber es ist kein diagnostisches Kriterium. Und es gibt auch viele Patienten, die unter der Diagnose Tourette laufen, die eben keine Schimpfwörter ausstoßen, sondern diagnosekriteriumsgetreu sowohl motorische als auch vokale Ticks zeigen. Das können einzelne sein oder multiple Ticks sein. Aber wichtig ist, bei Tourette kommt beides vor, bei der chronischen Tickstörung immer nur eine Art von Tick. Es können aber da auch dann mehrere vokale Ticks sein. Nur wichtig ist, nicht beides gleichzeitig. Man muss die Ticks auch so ein bisschen von anderen motorischen Störungen abgrenzen. Was bei den Ticks entscheidend ist, ist, dass es eben so sehr plötzliche, rasche Bewegungen sind, die auch schnell wieder vorbeigehen. Das sind oft Bewegungen, die wiederholt werden und im Gegensatz zu sogenannten Jaktationen, das hat man vielleicht manchmal schon gesehen, bei Kindern, die unter Autismus leiden zum Beispiel, kann das vorkommen, dass sie sich so rhythmisch hin und her schaukeln. Und bei Ticks ist es eben oft so, dass diese Rhythmizität, dass die fehlt, dass die nicht gegeben ist. Und was bei Ticks auch so ist, dass in der Regel auch eine willkürliche Unterdrückung, eher Verzögerung möglich ist. Das ist teilweise bei Kindern sehr, sehr schwierig. Man sagt, so ungefähr ab dem 10. Lebensjahr bekommen Kinder das hin. Manchmal kann es aber auch sein, dass jüngere Kinder das hinbekommen, das eben so einen Tick zu verzögern. Aber das ist so ein bisschen der Richtwert. Tickstörungen sind insgesamt relativ häufig. Also man geht bei Prävalenzwerten im Vorschulalter von circa 20% sogar aus. Im Grundschulalter sind es dann ungefähr 10 bis 12%. Das heißt, es ist schon eine Störung, die relativ häufig vorkommt. Im Jugendalter schwanken die Zahlen sehr, die wir eben aus der Forschung finden. Das sind so zwischen 4 und 18%. Wenn man jetzt nochmal schaut, wie ist das mit den chronischen Tickstörungen, da sind wir insgesamt dann nur noch bei 4% und beim Tourette-Syndrom sind wir bei circa 1%. Also das ist dann schon wieder eine relativ seltene psychische Erkrankung. Ähnlich wie bei der ADHS haben wir bei der Tickstörung einen Überschuss von männlichen Patienten. Und zwar geht man von einem Verhältnis von so ungefähr 3 bis 4 zu 1 zugunsten oder Ungunsten der Jungen, also dass mehr Jungen es haben als Mädchen. Was wir eben oft haben, ist, dass Ticks schon im Vorschulalter beginnen, dass sie im Erwachsenenalter beginnen, ist extrem selten. Und die stärkste Manifestation haben wir zwischen dem 10. Lebensjahr und der Pubertät, wenn sowieso im Körper viel passiert. Ticks sind auf jeden Fall was kulturübergreifend auftritt, weswegen man auch bei der Entstehung zumindest von einer relativ starken genetischen Komponente ausgeht. Der Beginn ist oft so, dass Patienten mit motorischen Ticks beginnen, und zwar mit motorischen Ticks im Kopfbereich. Also sowas, was ich am Anfang beschrieben habe, so ein Kopfzucken oder eben so ein verstärktes Blinzeln. Und in der Regel, wenn beides auftritt, beginnen die vokalen Ticks meist so 2 bis 3 Jahre später. Was aber total sein kann, ist, dass sich die Ticks mit der Zeit abwechseln, dass mal das eine eher vorherrscht, mal das andere. Und was man eben auch beobachtet, ist, dass Ticks sehr, sehr häufig in starkem Zusammenhang mit der emotionalen Befindlichkeit des Patienten eben stehen. Also, dass Stress-Ticks extrem verstärken können. Und dass ein gutes soziales Umfeld das Ganze auch abfedern kann. Und was eben auch noch eine Beobachtung ist, dass während des Schlafs Ticks oft abnehmen. Das kann man diagnostisch sich auch angucken nochmal, um das zum Beispiel auch von anderen Problemen abzugrenzen. Interessant ist vor allem, dass in der Pubertät die Ticks häufig zunehmen, also auch wenn vorher vielleicht schon Ticks vorgelegen haben, gibt es in der Pubertät eine häufige Zunahme. Und nach der Pubertät Genau das Gegenteil. Also so um das 20. Lebensjahr herum gibt es oft eine deutliche Abnahme. Und insgesamt ist es so, dass wir bei den Tic-Störungen relativ hohe Remissionsraten haben, also Spontanremissionen sogar, dass quasi ohne eine Behandlung die Tics wieder verschwinden. Und da haben wir bei den chronischen Tics, so aus der Forschung bekannt, so eine ungefähre Remissionsrate von 50 bis 70%. Also allein die Hälfte ohne Behandlung verliert eben die Tics mit der Zeit wieder. Und beim Tourette-Syndrom sind die Zahlen wieder sehr weit auseinandergestreckt. Da haben wir Zahlen von 3 bis 40%. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Forschung, um eben da auch zu schauen, wie es aussieht. Was Tics so relevant für den Kinder- und Jugendpsychologischen oder psychotherapeutischen Bereich machen, ist, dass Tics sehr, sehr häufig als komorbide psychische Störung auftreten. Also, dass vielleicht eine andere Diagnose im Vordergrund steht, aber gleichzeitig Tics auftreten. Und da haben wir an erster Stelle der komorbiden Diagnosen vor allem die Zwangsstörung. Man geht so ein bisschen davon aus, dass Tick und Zwang vielleicht auch aus dem gleichen Spektrum kommen, dass es auf jeden Fall eng miteinander verwandt ist und eben auch ähnliche Merkmale aufweist oder mitbringt. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, wie man Ticks und Zwänge und auch so Just-Right-Zwänge, die so in den letzten Jahren in der Forschung auch immer mehr in den Vordergrund gerückt sind, wie man das voneinander abgrenzen kann. Was auch eine wichtige Rolle spielt oder eine wichtige Störung ist, bei denen Ticks komorbid auftreten, ist ADHS. Dann eher weniger dann mit sowas wie Depressionen, Schlafstörungen und autistische Verhaltensweisen, aber insgesamt auf jeden Fall eine Störung, die eine hohe Relevanz als komorbide Störung hat. Es gibt auch Fälle, an denen die Patienten wirklich ganz bewusst mit der Diagnose oder mit dem Wunsch kommen, die Tics loszuwerden. Das liegt dann oft daran, dass die Reaktionen der Außenwelt auf die Tics eben sehr negativ sind. Gerade im Kinderbereich kann es auch oft sein, dass Kinder zwar Tics haben, aber überhaupt gar keinen Leidensdruck haben, weil die Tics kommen zwar, dann geht's mal, manche Kinder schaffen es auch in der Schule, das besser auszuhalten und die Tics da eher zu kontrollieren. Und dann ticken sie zu Hause und da stört es die aber eigentlich gar nicht so sehr. Und da muss man dann eben gucken, was gibt es vielleicht für Stressoren zu Hause oder auch in der Schule, die man reduzieren kann. Da würden wir dann, wenn wir zur Behandlung auf jeden Fall kommen, uns auch noch mal ein bisschen genauer das Ganze anschauen. Ich wollte jetzt aber noch mal kurz schauen, dass man so ein bisschen auch davon ausgeht, dass es sein kann, dass wir ein Symptomkontinuum haben von einfachen Ticks über komplexe Ticks, Rituale, Just-Right-Zwänge bis zur Zwangsstörung. Und das ist ganz schön, das voneinander abzugrenzen. Also bei Ticks haben wir nicht zwingend eine auslösende Situation, aber wir gehen davon aus, dass das Stressniveau angehoben ist. Was wir bei Patienten mit Tic-Störungen haben oder wovon die Patienten und Patientinnen berichten, ist ein sensomotorisches Vorgefühl. Also kurz bevor der Tic passiert, empfinden diese Patienten so eine innere Anspannung. Das ist so ein Gefühl, also ein Patient hat das von mir mal so beschrieben, als ob der Fuß dabei ist, einzuschlafen und man ihn unbedingt bewegen muss, um das Einschlafen zu verhindern. Also es ist so eine ganz starke innere Anspannung, die nur dadurch gelöst werden kann, dass der Tick ausgeführt wird. Und normalerweise gibt es eben dieses Vorgefühl, das können Kinder ab knapp 10 auch ganz gut beschreiben. Darunter fällt es den Kindern manchmal ein bisschen schwer. Dann wird getickt und dann wird diese sensomotorische Spannung abgebaut. Bei den Just-Right-Zwängen, die sehen so ein bisschen anders aus. Wir haben auch oft da teilweise eine auslösende Situation oder Stress. Und auch da gibt es ein sensomotorisches Gefühl. Das ist aber oft mit einem Gedanken verbunden. Also es fühlt sich irgendwie komisch an. Und wenn irgendwas zum Beispiel gemacht wurde oder nicht gemacht worden ist, also zum Beispiel es wurde mit der linken Hand der Tisch berührt und dann ist dieses Gefühl da, boah, ich muss das mit der rechten Hand eigentlich auch berühren. Und dazu kommt aber der Gedanke, es ist nicht gut. Also es fühlt sich nicht gut an. Das ist beim Zwang nochmal ein bisschen anders. Bei den reinen Zwangsgedanken ist der Zwangsgedanke eben oft von so einer Qualität, die mit Angst oder Ekel zu tun hat. Bei den Just-Right-Zwängen geben die Kinder oft an, dass sie nicht genau wissen, was das jetzt gerade eigentlich ist. Und dann wird der Die Handlung wird durchgeführt, also zum Beispiel wird der Tisch mit der anderen Hand berührt. Und auch das führt dann wieder zu, dass das unangenehme Gefühl und aber auch dieser unangenehme Gedanke verschwindet. Bei den Zwängen oder den Zwangsgedanken und Handlungen auf der anderen Seite haben wir, wie eben schon gesagt, weniger so ein rein sensomotorisches Empfinden mit so einem Gedanken, das war nicht richtig, sondern da haben wir eben oft einen Zwangsgedanken, der mit Angst oder Ekel verbunden ist. Also wenn ich mir meine Hände nicht nochmal wasche, die sind dreckig, ich habe die nicht richtig gewaschen, wenn ich das nicht mache, dann stecke ich mich mit was an. Da habe ich Dreck, da habe ich Bakterien, da habe ich Viren an meiner Hand, ich muss die jetzt nochmal waschen. Wenn ich nicht nochmal das Fenster kontrolliere, dann passiert mir was. Und darin folgt die Zwangshandlung, um eben da den Gedanken zu reduzieren oder aber eben auch so ein Angst- oder Ekelgefühl loszuwerden. Und deswegen kann man das so ein bisschen wie so ein kleines Kontinuum beschreiben, wo der Tick quasi so ganz am Anfang steht. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der eine Tickstörung hat, auch eine Zwangsstörung entwickelt. Aber Ticks, Just-Right-Zwänge und Zwänge haben halt so ein bisschen eine Ähnlichkeit miteinander. Deswegen war es uns nochmal wichtig, das heute auch nochmal voneinander abzugrenzen. Wahrscheinlich machen wir auch einfach nochmal eine eigene Folge zum Thema Zwangsstörung. Da würden wir das dann vielleicht nochmal vertiefen. Aber erstmal weiter zu den Ticks. Bei den Ticks ist es eben, wenn wir uns so Erklärungsmodelle anschauen, ist es so, dass wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir ein Diathese-Stressmodell haben oder auch so ein Vulnerabilitätsstressmodell. Das heißt, dass wir eine genetische Vorbelastung quasi haben, die in Kombination mit psychosozialen Faktoren, also Stress zum Beispiel in der Familie, in der Schule, im emotionalen Bereich, wenn das zusammen eben auftritt, dass eben wir dann das Auslösen einer Tickstörung beobachten können oder haben können. Und bei den genetischen Faktoren gibt es Studien, die zeigen, dass circa 2/3 der Patienten zumindest mit Tourette-Syndrom neurobiologische Auffälligkeiten im Striatum haben. Also es sind die striatothalamokortikalen Bahnen, die über den Neurotransmitter Dopamin funktionieren. Da geht es ganz, ganz viel um die motorische Steuerung unseres Körpers über das Gehirn. Was man außerdem noch findet, ist, dass im präfrontalen Kortex, also im Gehirnlappen, der quasi so an der Stirn liegt, auch ein Mangel an Dopamin zum Beispiel gefunden wird. Und Dopamin und im präfrontalen Kortex, hängt ganz, ganz stark mit der Kontrolle von Funktionen zusammen und zum Beispiel auch von Motorik zusammen. Und gerade wenn das eben zusammenwirkt, haben wir da eine ganz gute neurobiologische Erklärungsbasis für Ticks. Aber ich möchte da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefen der Neurobiologie einsteigen. Insgesamt hat man eben auch noch gefunden, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt. Da haben wir eben einmal eine genetische Komponente. Also wenn Tourette-Ticks in der Familie eben schon vorherrschen oder irgendwie gefunden werden, dann ist das Risiko erhöht. Dazu kommen Faktoren in der Schwangerschaft und sogenannte perinatale Faktoren, also direkt vor und während der Geburt zum Beispiel auch. Da können Infektionen zuführen, dann eben wiederkehrende Stresssituationen, Drogenmissbrauch, sowohl der Mutter quasi, wenn das Kind im Mutterleib ist, da zählt auch Rauchen zu, als auch eben Drogenmissbrauch der Person selbst. Also Drogen können auch unter Umständen Ticks auslösen und komorbide psychische Störungen sind eben auch ein Risikofaktor. Was machen wir jetzt, wenn wir einen Patienten mit Tickstörung haben? Also wir kommen jetzt zur Behandlung. Da ist es so, erste Frage, die man sich stellen muss, ist das überhaupt eine behandlungswürdige Störung? Beispiel wäre, das sech ein sechsjähriges Kind kommt mit den Eltern in die Therapie und den Eltern sind Ticks aufgefallen. Das Kind selber stört sich aber überhaupt nicht dran. Es gibt keine negativen Reaktionen vom Umfeld und das Kind hat auch überhaupt gar keinen Leidensdruck, das loszuwerden. Dann würde man überlegen, Verlaufskontrolle machen. Wir sehen uns in ein, 2 Monaten nochmal, gucken, wie es dann aussieht, weil Ticks eben eine sehr, sehr hohe Spontanremissionsrate haben. Der Regelfall ist aber, dass Patienten oder Patientinnen kommen, die Ticks haben und eben noch eine andere Diagnose haben. Und in der Regel würde man auch erstmal schauen, dass man die andere Diagnose behandelt, weil oft eben die Folgen der anderen Diagnose den Stress sehr, sehr stark erhöhen und so auch Ticks verstärken oder auslösen können. Ich hatte einen Patienten, den ich im Rahmen meiner Psychotherapieausbildung behandelt habe, der mit 17 zu mir gekommen ist, mit einer Zwangssymptomatik, einer Autismusdiagnose, wo er eben auch mehrere Jahre schon in Behandlung war und eben auch ausgeprägten Tics, sowohl motorisch als auch vokal. Vor allem motorisch, die vokalen Tics hatte er ganz gut im Griff. Mit ihm habe ich erstmal Zwangsbehandlung gemacht und wir haben ganz, ganz viel psychosoziale Behandlung gemacht. Also das Umfeld stabilisiert, Zukunftsperspektiven gemeinsam geklärt und sich und eben uns so, um solche Sachen erstmal gekümmert. Und am Ende, als ich ihn gefragt habe, was ihm an der Therapie oder was er am besten fand, quasi hat er immer gesagt, dass die Ticks verschwunden sind. Ganz ehrlich haben wir, das habe ich ihm auch damals gesagt, die Tickbehandlung haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Also wir haben keine tickspezifische Behandlung gemacht, sondern wir haben das allgemeine Stressniveau reduziert. Und das wäre auch eben das, was man als in erster Stelle macht. Selbst bei einer ausschließlich auf tickbezogenen Behandlung würde man erstmal schauen, was sind denn so Stressfaktoren? Also wir würden sowieso mit Psychoedukation anfangen, würden erstmal Kind und Familie über die Diagnose aufklären und gemeinsam eben besprechen, wovon wir da eigentlich reden, was auslösende Faktoren sein können, aber eben auch, was aufrechterhaltende Faktoren sind. Und da sind wir eben dann schon an der Stelle des Stresses und würden eben da schauen, was sind symptomaufrechterhaltende Belastungen und wie können wir die reduzieren. Parallel würden wir Ressourcen aktivieren, Ressourcen aufbauen, also gucken, was klappt vielleicht schon gut bei den Kindern und Jugendlichen, wo können wir da Selbstvertrauen und Selbstwert stärken und eben auch da dann den emotionalen Stress parallel zum psychosozialen Stress noch weiter reduzieren. Woran man auch eben relativ am Anfang arbeiten würde, wäre sowas wie, wie kann ich mein Umfeld eigentlich, also wie kann ich mit den Reaktionen aus meinem Umfeld umgehen, weil wir eben bei den Kindern oder den Jugendlichen mit Tics auch ganz, ganz oft so sozialen Druck haben. Also man kann sich das bei einem Jugendlichen ganz gut vorstellen, wenn der in der Schule tickt, der ist dann, keine Ahnung, der Irre, der Psycho, der Spasti, der da rumtickt und da kann man eben auch schauen, wie können die Jugendlichen damit umgehen, auch so mit so negativen Reaktionen umgehen, um da eben auch selbstwertstärkende Kognitionen oder Gedanken zu entwickeln. Wenn das alles passiert ist, können wir in die wirklich verhaltenstherapeutisch spezifische Behandlung gehen. Und wir haben da im Bereich der Tic-Störung ein Verfahren, das nennt sich Reaktionsumkehr bzw. Habit Reversal. Und das ist ein Verfahren, das kann jeder ausgebildete Psychotherapeutin anwenden. Also man braucht jetzt nicht unbedingt eine Spezialausbildung dafür, sondern das kann man sich anarbeiten, weil es eben ganz, ganz stark auf auch sehr klassischen verhaltenstherapeutischen Therapiemethoden basiert. Und zwar ist also der erste Schritt, dass wir ein Self-Awareness-Training machen. Also, dass der Patient lernt, seine Tics wahrzunehmen und einzuschätzen. Da geht man mehreren Schritten durch. Also da verlangt man auch nicht, dass der Patient sofort alles erkennt, sondern erstmal wird überhaupt so ein bisschen das Prinzip der Selbstbeobachtung eingeführt. Also, dass man zum Beispiel dann mal einen Tagebucheintrag machen soll, dass man mal eine Stunde beobachtet, wie oft ticke ich denn jetzt eigentlich in einer Stunde. Dann würde man weitergehen, dass man schaut, dass Patienten zum Beispiel lernen, den Tick immer früher zu erkennen. Und da können wir gerade bei Kindern das Ganze auch oft mit total spielerischen Methoden machen. Ich hatte da auch mal einen Patienten, wo wir das auch gemacht haben, wo wir uns wirklich gegenüber gesessen haben und dann quasi so einen kleinen Wettbewerb draus gemacht haben. Also wir haben, ich glaube, eine Viertelstunde war das, hatten wir uns Zeit genommen und der Patient sollte quasi auf einen Strich machen, wenn er einen Tick bei sich gespürt hat. Und ich habe immer einen Strich gemacht, wenn ich den Tick gesehen habe. Wenn ich schneller war, habe ich einen Punkt bekommen. Wenn er schneller war, hat er den Punkt bekommen. Und er hat ja dadurch, dass er das Vorgefühl hat, eigentlich einen Vorteil. Und was man eben damit trainiert mit dem Spiel ist, dass Patienten lernen, dieses Vorgefühl schon zu erkennen. Und zwar möglichst früh zu erkennen. Und das sind wirklich Sachen, die kann man super gut trainieren. Und wenn man dann soweit ist, dass auch eben diese frühen Zeichen einer Tickreaktion erkannt werden können, können wir quasi in das Training gehen. In dem Training trainiert man dann sogenannte inkompatible Reaktionen oder eben auch Gegenbewegungen zu den Tickreaktionen. Das heißt, dass immer versucht wird, weil wir haben ja eben oft Muskeln, die beteiligt sind, dass jeweils der Muskelantagonist zum Beispiel aktiviert wird und eben nicht der Tick ausgeführt werden kann. Bei den vokalen Ticks würde man eher so in Richtung Atemmuster gehen. Da kann man nicht so ganz genau Gegenbewegungen finden. Aber ein Beispiel für eine motorische Gegenbewegung wäre zum Beispiel, wenn die Patienten einen Nasenrümpftick haben, also die Nase so zusammenziehen, könnte man die Oberlippe zum Beispiel leicht nach unten ziehen und Lippen zusammenpressen. Dann, das könnt ihr gerne einfach mal ausprobieren, versucht mal die Oberlippe leicht nach unten zu ziehen und die Lippen zusammenzupressen und gleichzeitig die Nase zu rümpfen. Ich habe es jetzt auch gerade gemacht, deswegen war es kurz still. Es geht nicht. Und das würde man eben auch bei anderen Ticks versuchen. Also zum Beispiel, auch wenn es so ein Schulterzucken ist, Schultern werden nach oben gezogen, würde man die Schultern eher in dem Moment fester nach unten drücken. Das liegt einfach daran, da wird sich der so ein Körpermechanismus zunutze gemacht, dass eben nicht die Muskeln gleichzeitig in die eine und die andere Richtung gehen können. Genau, und bei den Lautäußerungen und vokalen Ticks wäre es eher so ein rhythmisches, tiefes Atmen durch die Nase. Und das wird dann wirklich ganz, ganz stark trainiert. Also wir nehmen den Schritt, den wir davor haben, nämlich das Erkennen des Vorgefühls. Und immer wenn das Vorgefühl auftritt, dann wird die Gegenreaktion durchgeführt. Einfach, das muss dann wirklich einfach oft gemacht werden. Und dann lernen eben die Patienten, ihre Ticks loszuwerden, weil die kommen dann auch teilweise irgendwann einfach gar nicht mehr. Und das ist, wie gesagt, so ein ganz, ganz klassisch verhaltenstherapeutischer Mechanismus eigentlich, der sich da zunutze gemacht wird. Was man eben dann noch macht, um das Ganze zu verstärken, ist mit Kontingenzmanagement zu arbeiten. Also, um die Motivation zu stärken, zum Beispiel mit dem Patienten noch eine Belohnung herausarbeiten. Wenn das zum Beispiel in der Viertelstunde, wenn er so und so viel oft mal schafft, den Tick zu unterdrücken und die Gegenreaktion durchzuführen, dann könnte man eben da auch einen Punkt vergeben, zum Beispiel, wenn man mit einem Punktesystem arbeiten möchte. Da sind dann wieder, ist dann wieder therapeutische Kreativität gefragt. Wichtig wäre es auch, dass das soziale Umfeld, also zum Beispiel auch in der Familie oder im Freundeskreis, dass da eben auch über soziale Verstärker verstärkt wird. Und das passiert natürlich oft auch ganz einfach automatisch. Und je häufiger das Ganze geübt wird, desto mehr kann man ja eben dann auch schauen, dass man das eben aus dem Therapieraum in den Alltag einfügt. Das heißt, dass eben solche Gegenbewegungen auch zu Hause geübt werden, in der Schule geübt werden. Und man würde eben dann auch versuchen, Bewegungen zu finden, die eben nicht so auffällig sind wie die Ticks. Und um dann aber eben den Patienten im Alltag eben auch ein Leben zu ermöglichen, was eben dann auch so normal wie möglich ist. Das ganz, ganz grob zur verhaltenstherapeutischen Behandlung von Ticks. Also man kann sich merken, Stress reduzieren ist an erster Stelle. Das kann entweder passieren durch die Behandlung der komorbiden Störung, was eben ganz, ganz oft passiert, oder eben auch, indem man andere Stressoren identifiziert. Vielleicht machen die Patienten sich ganz, ganz viel Sorgen um die Zukunft, um Schule, um Ausbildung. Da könnte man eben auch da psychosoziale Weichen stellen, zum Beispiel Kontakt mit dem Jugendamt aufbauen, dass das Jugendamt unterstützend reingeht, was auch immer, um eben da den Stress zu reduzieren. Wenn das alles gelaufen ist und die Ticks immer noch da sind, als erstes Selbstbeobachtungstraining, bis eben sicher die Ticks auch am Vorgefühl schon erkannt werden und dann eben inkompatible Gegenreaktionen trainiert werden. Und das eben auch so lange, bis der Patient das sicher machen kann. Unterstützen kann man das durch ein Belohnungsmanagement, also Kontingenztraining, plus sowas wie, was manchmal auch ganz gut hilft, weil wir da auch wieder bei der Stressreduktion sind, ist Entspannung. Also da könnte man auch klassische Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelrelaxation nehmen. Da ist es aber eben auch wichtig, dass die regelmäßig angewendet und trainiert wird. Und da ist es gerade mit der Motivation im Kindesalter oft sehr, sehr schwierig, die Kinder dazu zu motivieren. Was wir auch noch als Alternative haben und was leider auch oft Mittel der ersten Wahl ist, ist eine medikamentöse Behandlung. Dadurch, dass die Ticks eben im dopaminergen System entstehen, kann man eben auch mit Medikamenten arbeiten, die im Dopaminsystem ansetzen. Das sind teilweise dann auch Neuroleptika, zum Beispiel Haloperidol wäre was. Damit kann man die Tick-Symptomatik auch deutlich reduzieren. Das wirkt so ungefähr bei 50 bis 60% der Patienten. Oft werden die Medikamente aber aufgrund der ausgeprägten Nebenwirkungen wieder abgesetzt und dann ist es leider oft so, dass die Ticks wieder da sind. Das Ganze wurde auch meta-analytisch sich mal angeschaut, also was wirkt eigentlich gut bei Tourette. Die ist von 2016, die wurde in London durchgeführt von Chris Hollis und Kollegen und die Kollegen finden eben, dass sowohl die medikamentöse Behandlung als auch die verhaltenstherapeutische Behandlung sich nicht unterscheidet in der Effektivität, dass beide ungefähr gleich effektiv sind, mit dem Unterschied, dass in der verhaltenstherapeutischen Behandlung eben keine Nebenwirkungen auftreten. Das heißt, dass man zumindest die therapeutische Behandlung in Erwägung ziehen sollte, bevor man Medikamente gibt. Und ansonsten da, wie wir immer sagen, wenn Medikamente gegeben werden, am besten immer in Zusammenarbeit, entweder eben halt dann, wenn der Patient schon in therapeutischer Behandlung ist, mit dem behandelnden Facharzt, also dem Kinder- und Jugendlichenpsychiater, oder umgekehrt, dass die Medikamente nur dann gegeben werden, wenn parallel auch eine psychotherapeutische Anbindung stattfindet. Das zur Behandlung und zur Meta-Analyse. Ich hoffe, dass ihr jetzt einen ganz guten Überblick über Ticks bekommen konntet. Also nochmal zusammengefasst, das ist eben eine Störung, die sehr häufig im Kindes- und Jugendalter auftritt. Wichtig ist aber, dass nicht jede Tick-Diagnose auch direkt eine Behandlungsindikation ist. Manchmal ist es eben auch so, dass einfach der Leidensdruck zu niedrig ist, dann brauchen wir keine Behandlung. Dann sollte man eben eine Verlaufskontrolle machen und schauen, ob die Ticks von alleine wieder verschwinden. Wenn wir behandeln, sind verhaltenstherapeutische Ansätze effektiv, werden aber gerade im deutschsprachigen Raum gar nicht so oft eingesetzt, obwohl sie eben genauso effektiv wirken wie eine medikamentöse Behandlung und weniger Nebenwirkungen haben. Wenn ihr Fragen zum Thema Tickstörung habt, dann meldet euch gerne noch bei uns oder auch wenn ihr andere Fragen habt, dann schreibt uns gerne bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Das nächste Mal ist auch Conny wieder dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall schon dann auf die letzte Folge 2020. Wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr auch auf eure Psyche achtet und trotz der Einschränkungen, die wir haben, Zeit für euch findet, Sport draußen machen könnt, so gut es geht und auch was für euch tun könnt, auch wenn ihr viel zu Hause seid. Wir verabschieden uns mit der Folge und wünschen euch noch eine wunderbare Woche und wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldung. Und wer Lust hat, gerne auch bei iTunes bewerten oder auch überall anders, wo man uns bewerten kann. Da sind wir über jeden Klick dankbar. Und ansonsten bleibt mir nur davon übrig, euch noch einen wunderbaren Tag zu wünschen. Danke fürs Reinhören und bis bald. Tschüss.